Der Predigtext für heute steht im Markus-Evangelium, dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 12. Da wird berichtet: Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von vier Männern getragen. Aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen die Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war. Und sagte zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher? Dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagt er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Du veränderst Menschen, Herr Jesus, und machst sie heil. Rede uns an und rühre uns an durch dein Wort, dass wir auch heil und anders werden. Dass wir so werden, wie du uns haben willst. Amen. Er ist ja dazu gekommen, wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind, der Gelähmte. Egal. Der tut überhaupt nichts dazu. Ist euch das aufgefallen? Die ganze Geschichte lang sagt der kein einziges Wort. Fast bis zum Schluss rührt er sich ja kein Millimeter, ist auch schwierig als Gelähmter. Es passiert ja mal, wie die Jungfrau zum Kind. Meines Wissens war die einzige Jungfrau, die tatsächlich mal zu einem Kind gekommen ist, eine gewisse Maria. Die hat Gott damals angeredet und gesagt: Du bist die Richtige. Ich habe da einen Plan, wie ich die Menschheit retten kann, und dich möchte ich dazu haben. Und die hat genauso wenig gewusst, wie es dazu kommt. Eben wie besagte Jungfrau zum Kind. Oder wie der Gelähmte. Den haben seine Freunde einfach angeschleppt. Wir haben keine Ahnung, wie der dazu gestanden ist. Ob er einverstanden war oder ob sie ihn zwangsbeglückt haben. Freunde machen sowas manchmal. Ob sie ihn gefragt haben. Ob sie ihm gesagt haben, was sie vorhaben, ob er irgendwas gewusst hat, gar nichts. Auf einmal liegt der in diesem Haus wie in einem Cabrio mit offenem Dach. Hat er das wollen? Wissen wir nicht. War er einverstanden? Wissen wir nicht. Hat er überhaupt gewusst, was sie da anstellen? Wissen wir auch nicht. Aber eins wissen wir. Seine Freunde wollten das. Die wollten das wirklich. Von ganzem Herzen und mit aller ihrer Kraft. Ich meine, das aufs Dach steigen, das ist ja noch nicht so wild, das war normal. Die Häuser in Israel damals, die haben so gut wie alle Außenstiege gehabt, und das Flach da oben, das war das Wohnzimmer. Da bist du auf die Nacht zusammengesessen mit den Freunden oder mit den Nachbarn. Und wenn es gescheit warm war, war es auch das Schlafzimmer. Da hast du in der frischen Luft oben. Nächster Versuch. Also ob wo seid ihr ausgestiegen und habt nichts mehr gehört? Es geht. Okay. Also wenn wir jetzt ein Logikloch haben, sagt es mir. Ich habe gesagt, die müssen Jesus einiges zutraut haben, dass sie das alles antun. Ich finde es ja spannend, mir taugt es, mir baut es auf, was da steht. Da steht nämlich, Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ihr Glaube, nicht seiner, nicht der vom Gelähmten. Das ist was, da liest das gestandene Evangelische zuerst einmal drüber. Ja, wir haben das ja im Ohr, spätestens seit 2017, da haben wir es von vorn bis hinten und wieder zurück durchbuchstabiert, Länge mit Breite, einzig durch den Glauben für die ganz von uns gestandenen Sola Fide. Einzig durch den Glauben wirst du Gott recht. Klar kennen wir, es ist eine der sogenannten vier Säulen der Reformation. Und wir haben auch immer gelernt, aber schon durch den eigenen Glauben. Das kann da keiner abnehmen. Da kann die keiner vertreten, sagen wir doch immer, oder? Und Jesus hält sie einfach nicht an das, was wir immer sagen. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Wir wissen nicht, ob der geglaubt hat. Wir wissen nicht, was der glaubt hat. Wir wissen nicht, wem der was glaubt hat. Und Jesus fragt auch nicht danach. Sie, seine Freunde, haben geglaubt. Ich meine, ich werde jetzt keine neue Theologie darauf aufbauen, so mit stellvertretendem Glauben oder so. Dafür ist die Suppe theologisch zu dünn. Steht nicht da. Ich meine, es wäre ja cool. Es wäre cool, wenn du Menschen, die dir wichtig sind, zu Jesus hinglauben könntest. Aber wenn die selber nicht glauben. Steht aber nicht da. Aber was da steht, das ist, Jesus sieht, dass die glauben und sagt zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Was das heißt, da komme ich gleich hin. Du kennst doch auch Leute, die würden Jesus so dringend brauchen und finden nicht hin zu ihm. Und du betest für sie und du glaubst für sie und du rennst Jesus wegen denen die Tür ein. Ich kann dir nicht versprechen, dass die gerettet werden, weil du für sie glaubst, nochmal, das steht nicht da. So ehrlich müssen wir sein. Aber ich kann dir versprechen, wenn du einen Menschen, der dir am Herzen liegt, zu Jesus bringst, mit vollem Einsatz, so wie die vier damals mit dem gelähmten Freund, dann passiert was. Dann passiert was zwischen Jesus und diesem Menschen. Und dann passiert was Gutes. Klar, wenn Jesus im Spiel ist, muss immer was Gutes sein. Kann gar nicht anders sein. Ob dieser Mensch, der dir so am Herzen liegt, das weiß oder nicht. Ob der danach sucht oder nicht. Vielleicht kommt dieser Mensch, der dir so wichtig ist, vielleicht kommt er zu seiner Jesusbegegnung wie die Jungfrau zum Kind. Kann sein, Jesus macht solche Sachen. Und dann passiert was Gutes. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Alles gut. Alles gut. Du kennst die Szene aus unzähligen Filmen, aus ganz und gar nicht heiligen Filmen, falls du sowas anschaust, aus Krimi-Fernsehserien oder vergleichbar. Da sitzt einer, eingesperrt irgendwo im Finstern, im Keller unter einem uralten Haus, im Wald, wo seit Jahrzehnten keiner mehr wohnt, schon zu drei Viertel eingefallen. Ein Geisel oder ein Entführter und ist ganz furchtbar arm und fürchtet sich ganz schrecklich. Und auf einmal kracht die Tür auf, eingetreten oder gesprengt gleich. Licht blendet einer, der da drin fürchtet sich noch viel mehr. Und dann stürzt einer bis an die Zähne bewaffnet und sagt, alles gut, alles gut. Ich bin von der Polizei. FBI, NCIS, Cobra, Vega, United States Marine Corps, irgendeine moralisch wertvolle Firma halt. Du bist in Sicherheit. Alles gut. Alles gut. Und genau das ist es, was Jesus mit dem Gelähmten da macht. Alles gut, sagt er. Der sitzt ja auch im Finstern. Und den ist furchtbar finster. Und wie Jesus in seine Finsternis hineinkracht, sagt er als erstes, alles gut. Alles gut. Deine Sünden sind dir vergeben. Denn es ist finster um diesen Gelähmten. Seine ganze Welt ist finster. Wir leben in einer Welt, die vergessen hat, dass sie Gott vergessen hat. Ist nicht von mir der Satz, habe ich unlängst gehört, aber ich finde ihn gut. Ich finde, er beschreibt gut, wie es um uns herum zugeht, in unserer Welt. Hoffentlich nur um uns herum. Unsere Zeitgenossen und ihnen, klar, die haben kein Problem mit Gott. Die lehnen ihn nicht ab. Die haben nichts gegen ihn. Die kommen so im normalen Leben gar nicht auf die Idee, dass sie ein Problem mit Gott haben könnten, ihn ablehnen oder was gegen ihn haben könnten. Er kommt einfach nicht vor. Wir leben in einer Welt, die vergessen hat, dass sie Gott vergessen hat. Er ist einfach kein Thema. Das Leben läuft, als ob es nicht gab und das macht auch nichts. Nicht bewusst, nicht absichtlich, auch nicht feindselig. Es ist einfach so, dass Gott nicht vorkommt, ist normal in unserer Welt. Gut, den Satz, wir leben in einer Welt, die vergessen hat, dass sie Gott vergessen hat, hat ein Deutscher gesagt. Der kann es nicht besser. Wir Österreicher wissen natürlich, wie das richtig heißt. Wir leben in einer Welt, die Gott nicht einmal ignoriert. So heißt es bei uns. Und genau das ist es. Gott ist einfach kein Thema. Wie gesagt, im normalen Leben, wie es halt so jeden Tag zugeht. Gott ist Licht, sagt die Bibel. Und der Welt, die ihn vergessen hat, die vergessen hat, dass sie ihn vergessen hat, der Welt, die Gott nicht einmal ignoriert, die ist finster. Und der Welt, die Gott nicht einmal ignoriert, weiß nicht einmal, dass sie finster ist. Und dann liegt da dieser Gelähmte in dem Haus auf dem Boden und vor ihm steht oder wahrscheinlich sitzt Gott himself. Und gleich wird was Göttliches passieren. Gleich wird ohne jeden Zweifel klar, Gott ist da. Der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, der bricht in diese stockfinstere Welt hinein. Und deswegen sagt Jesus als erstes, alles gut, alles gut. Deine Sünden sind dir vergeben. Zwischen Gott und dir steht nichts mehr. Das heißt es. Es geht ja nicht nur darum, dass der Gelähmte irgendwann einmal was vielleicht ausgefressen hat. Hat er wahrscheinlich. Wer nicht. Es geht schon gar nicht darum, und das ist bitte ganz wichtig, es geht schon gar nicht darum, dass das vielleicht der Grund dafür wäre, dass er gelähmt ist. Dass jetzt bloß keiner mit der Idee kommt, Krankheit oder sonst irgendwie ist eine Strafe Gottes dafür, dass du irgendwas angestellt hast. Das gibt die Bibel nicht her. Krankheit, Leiden, Sterben, das kommt daher, dass die ganze Welt finster ist. Weil sie Gott nicht einmal ignoriert. Aber nicht, weil ein bestimmter Mensch ein bestimmtes Leid verdient hätte. Das steht nicht in der Schrift. Es geht darum, dass dieser Gelähmte in eine finstere Welt hineingeboren worden ist, in einer finsteren Welt aufgewachsen ist, in einer Welt, in der es normal ist, dass du ohne Gott unterwegs bist, sogar in einem nach außen so frommen Volk wie Israel, so wie du und ich heute. Halt. Es ist normal in dieser Welt, ohne Gott zu sein. Das ist das, was man früher die Erbsünde genannt hat. Dass es einfach normal ist. Die Welt läuft ohne Gott. Und wenn dann Gott selber mit seinem Licht in so ein finsteres Leben hineintritt, dann ist es zuerst einmal furchtbar. Das hältst nicht aus. Ich meine, der Norm-Stammtisch-Österreicher, der mir mit seinen Entschuldigung, depperten Spruch kommt, Gott kenne ich nicht, hat sich noch nie bei mir vorgestellt, der hat keine Ahnung. Wenn Gott selbst mit seinem Licht in dein finsteres Leben hineintritt, dann zerbröselst du wie Graf Dracula, weil er bei Sonnenaufgang nicht in seiner Kiste ist. Ja. Nicht einmal Mose, von dem es heißt, dass Gott mit ihm geredet hat wie mit keinem anderen Menschen, sagt zumindest die Bibel, die muss wissen. Nicht einmal Mose hätte es ausgehalten. Der hätte Gott einmal gern von Angesicht zu Angesicht gesehen und Gott sagt, du, das geht nicht. Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben, sagt Gott. Erst als Gott ein Mensch geworden ist, erst da war es möglich, dass du ihm begegnest. Und sogar da fängt die Begegnung damit an, dass Gott dir sagt, alles gut, alles gut. Deine Sünden sind dir vergeben. Es steht nichts mehr zwischen ihm und dir. Schaut, deswegen fangen unsere Gottesdienste so an, wie sie anfangen. Am Anfang, ihr wart schon heute dabei, ihr wisst es. Am Anfang haben wir einen Psalm. Das ist so gut wie immer ein Lobpsalm, der malt dir vor Augen, wie großartig Gott ist. Und wenn du da nur ein bisschen hinhörst, was du da nur ein bisschen hinspürst, dann müsstest du eigentlich zu Tode erschrecken. Weil dir aufgeht, ich kehr da nicht her. Ich passe da nicht her. Gott ist hier. Gott ist gegenwärtig, gibt es sogar ein Lied, das so heißt. Und in seiner Gegenwart, vor dem heiligen Gott, bin ich falsch. Weil Gott ist heilig und ich bin das sowas von gar nicht. Deswegen machen wir gleich nach dem Psalm das Sündenbekenntnis. Da sagen wir Gott, wir wissen, wir haben in deiner Nähe nichts verloren, so wie wir drauf sind. Herr, erbarm dich unser. Auf Griechisch Kyrie eleison. Und als dritten Schritt, als Antwort drauf, hörst du deine Zusage. Gott hat sich deiner erbarmt. Und du hörst es mit einem Wort aus der Bibel, damit du ganz sicher sein kannst, dass es auch stimmt. Deswegen fangen unsere Gottesdienste so an, wie sie anfangen. Die führen dich in die Begegnung mit Gott, führen dich durch dieses Erschrecken über die eigene Sündhaftigkeit durch und bringen dich an die Stelle, wo Gott dir sagt, doch, du darfst. Du darfst hier sein, du darfst ihm begegnen, du darfst hören, was er sagt, weil er es dir erlaubt. Deine Sünden sind dir vergeben. Deswegen fängt Jesus bei dem Gelähmten damit an. Deine Sünden sind dir vergeben. Weil der hat gerade eine Gottesbegegnung, auch wenn er es vielleicht noch gar nicht begreift. Wahrscheinlich nicht. Wo Jesus ist, da ist Gott höchstpersönlich. Und Gott höchstpersönlich räumt alles weg, was zwischen dir und ihm stehen kann. Damit du das Zweite auch hören kannst, was er dann sagt. Jetzt bist du dran. Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Ich bin mir ganz sicher, dass Jesus das genauso geplant hat. Jesus wollte den sowieso heilen. Nicht deswegen, weil ein paar Obergescheite oder oberfromme Matschkern, wie kann er nur? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Jesus sich vor ein paar Matschkaranten eintheatern lässt und ein Wunder macht, das er eigentlich nicht vorgehabt hat. Natürlich hat er das geplant. Geht gar nicht anders. Weil Jesus der ist, der er ist. Wenn der Messias kommt, sagt das Alte Testament, wenn der Messias kommt, dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch und so weiter. Wenn der Fürst des Lebens da ist, dann blüht das Leben auf. Natürlich hat Jesus von vornherein geplant, dass er den Gelähmten heilt. Deswegen ist er ja da. Dazu ist er gekommen, dass er seinen Menschen das Leben in seiner ganzen Fülle bringt. Dazu sagt er als erstes, deine Sünden sind dir vergeben, damit er als zweites sagen kann, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Jesus vergibt dir deine Sünden doch nicht dazu, Jesus räumt doch nicht dazu alles weg, was zwischen Gott und dir steht und zahlt mit seinem Leben dafür, das wollen wir nicht vergessen, ja. Aber doch nicht dazu, dass du nachher genauso weitermachen kannst wie vorher. Glaubst du denn, dieser Schwerbewaffnete, der da in dein Kellerloch kracht, egal von welcher Firma, glaubst du, der sprengt der Tür, stürzt rein, sagt, alles gut, ich tue da eh nichts, bin einer von den Guten und dann trat er sie um und geht wieder und lässt die sitzen? Das ist nicht der Plan. Als erstes zwickt er die Kabelbinder durch um deine Hände und deine Füße. Und dann, je nachdem, wie du beieinander bist, entweder hängt er sich dein Arm um den Hals und Hüfte aus, sie drückt dich draußen dem Notarzt in die Hand. Oder er holt den Notarzt ein, dass er dich da drin versorgt. Und wenn der Notarzt fertig ist, übernimmt dich das Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz, damit du Schritt für Schritt wieder dich dran gewöhnst, wie das ist, wenn du frei bist. Wenn du in Freiheit lebst, kann eine lange Behandlung werden. Und da könnten wir jetzt kreativ werden, das Ganze in ein Gleichnis ausbauen, ob der Notarzt in der Geschichte nicht vielleicht der Seelsorger ist, die Seelsorgerin, die dir bei den ersten Schritten im Glauben hilft, dich begleitet. Und das Kriseninterventionsteam, das wart dann ihr, das wäre die Gemeinde. Und die lange Behandlung, das, was wir Wachsen im Glauben nennen oder Heiligung und so weiter, kennt man, machen wir jetzt nicht. Überlasse ich eurer Fantasie. Gott ist zum Spielen nach dem Gottesdienst. Worum es mir geht, das ist dieser zweite Schritt. Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Jetzt bist du dran. Jetzt du, wie diese Werbung für den Internetprovider sicher schon gesehen ist, so jetzt nicht welcher, wisst ihr es ja alle, die schüttet dir zuerst immer, was der Provider alles drauf hat, Glasfaserkabel, 5G, Mörderbandbreite, sensationelles Datenvolumen, was weiß ich noch alles. Und dann sagt sie, also die Werbung sagt, jetzt du. Weil das ganze Glasfaserkabel und 5G und Bandbreite und Datenvolumen nutzt dann nur was, wenn es nutzt. Und die ganze Befreiungsaktion aus dem Kellerloch nutzt dir nur was, wenn du mit rauskommst und dann nach draußen in der Freiheit bleibst. Die ganze Heilung hat dem Gelähmten nur was genutzt, weil er tatsächlich aufgestanden ist. Wenn der liegen geblieben war, hätte er geheilt sein können, so viel er will. Und die ganze Aktion von Jesus mit dem Kreuz, mit dem deine Sünden sind dir vergeben, die kommt nur dann ans Ziel, wenn du tatsächlich aufstehst und in dieses neue Leben hineingehst. Ein Leben im Licht Gottes, in der Gegenwart Gottes, an der Hand von Jesus. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen, sagt die Bibel. Meinen Schülerinnen und Schülern habe ich das gerne mit einem Vergleich erklärt, der geht heute gar nicht mehr. Ich erzähle euch trotzdem, ihr werdet gleich merken, wieso der nicht mehr geht. Ich habe hauptsächlich Oberstufe unterrichtet, das ist schon so Richtung Matura, und dann habe ich gesagt, stell dir vor, deine Eltern schenken dir zur Matura einen funkelnagelneuen Ferrari. Und von dem Ferrari hast du nur was, wenn du damit fährst. Wenn der bloß in der Garage steht und du gehst weiter zu Fuß, bringt dir der Ferrari genau gar nichts. Wie gesagt, heute politisch und vor allem ökologisch total daneben und unkorrekt. Heute müsste das ein Tesla sein, der selbstverständlich mit Solarstrom und Windenergie getankt wird. Aber es gilt genau das Gleiche. Ja. Du hast nur was davon, wenn du damit fährst. Wenn der nur in der Garage steht und gehst weiter zu Fuß, bringt auch der Tesla nichts. Wenn wir durch den Geist Gottes unser Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen, sagt die Bibel. Neu leben, anders leben, im Licht Gottes, in der Gegenwart Gottes, an der Hand von Jesus. Einfach, weil er da ist, weil wir ihn nicht einmal ignorieren. Was ändert sich in deinem Leben, wenn du weißt, er ist da?
gleich neben mir, bei mir, wo auch immer, ganz nahe. Was ändert sich, wenn der vor dir wieder mal fährt, als war er am Weg in die Forschung zu seiner ersten Stunde? Was ändert sich in dir? Was ändert sich, wenn der Chef die Kollegin anpöbelt, die dir selber auch sowas vor am Keks geht? Wenn der Installateur fragt, ob du wirklich eine Rechnung brauchst und ob es so auch geht. Wenn in der Runde wieder mal über die Kirche gelästert wird, ja, ich weiß, sie hat es verdient. Aber du weißt von dem, um den es in der Kirche geht. Ich gebe euch jetzt 30 Sekunden Stille, kannst dein eigenes Beispiel überlegen. Du weißt selber am besten, wo deine, sagen wir mal, interessanten Punkte sind. 30 Sekunden. Was passiert? Und irgendwas von dem allem passiert und du bist dabei und er auch, Jesus. Ändert sich was? Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen, sagt die Bibel. Wenn Gott in dein Leben tritt, dann passiert es von ihm aus, auf seine Initiative. Ich meine, es ist ähnlich, wenn mir Menschen sagen, sie sind auf der Suche nach Gott. Noch netter ist es, wenn sie tatsächlich auf der Suche nach ihm sind und nicht bloß auf der Suche nach einem Gott, wie sie ihn in seinen Vorstellungen gern hätten. Anderes Thema. Aber das Entscheidende ist, dass er dich sucht. Dass er auf dein Niveau heruntergestiegen ist, ein Mensch geworden ist, damit er dich findet. Entscheidend ist, dass er sich in dieses Haus in Kapernaum gesetzt hat, damit die mit ihrem gelähmten Freund einmal aufs Dach steigen können. Wenn Gott in dein Leben tritt, dann passiert es von ihm aus. Und das Erste, was er dir sagt, das ist alles gut. Alles gut, deine Sünden sind dir vergeben. Du musst nicht zerbröseln. Du kannst ihm begegnen. Und wenn du ihn lässt, dann krempelt er dein Leben um, dass du aufstehst und in die Freiheit gehst. Im Licht Gottes, in der Gegenwart Gottes, an der Hand von Jesus. Und es wird anders, weil er da ist. Amen.